Wunderbar. Freut mich, dass so ein großes Publikum hierher gefunden hat zu einem Thema, das inhaltlich mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich bin sehr viel unterwegs bei Kunden, mache Workshops, Code-Reviews und ähnliche Dinge. Und etwas, was ich immer wieder höre, ist, dass Leute sagen, sie wollen gern testbaren Code schreiben. Und in vielen Teams ist es dann wirklich so, dass die Teams so beschäftigt damit sind, Architekturen zu finden, die gut testbar sind, dass man vergisst, dass man dann die Tests schreibt. Und deshalb habe ich mir gedacht, widmen wir die nächsten 60 Minuten doch einfach diesem Thema C# Unit Testing und schauen wir uns an, was Visual Studio da im Moment so alles kann. Ein paar Sachen vorneweg. Ich weiß, es ist immer schwierig, auf solchen Konferenzen sich zu entscheiden, welcher Track denn der richtige ist. Hier werden wir uns nur mit C# und nur mit Unit-Testing beschäftigen. Ich mache keine Web-Tests, keine Load-Tests, keine UI-Tests. Das heißt, um Gottes Willen nicht, dass diese Art von Tests unwichtig sind. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe nur 60 Minuten und in diesen 60 Minuten müssen wir uns da oder dort fokussieren. Wir werden diese 60 Minuten so in drei Teile teilen, habe ich mir gedacht. Wir werden wie beim Sport im ersten Teil vielleicht ein wenig aufwärmen. Das werden so ein wenig Basics sein, einfach nur zu wiederholen. Ich hoffe trotzdem, dass für jede und jeden da oder dort vielleicht ein Tipp drinnen ist, den man bisher noch nicht kannte. Also das wird gemütlich zum Aufwärmen sein. Wenn ihr euch da schon einiges bekannt vorkommt, gratuliere, dann seid ihr schon etwas erfahren im Bereich Unit-Testing. Dann schauen wir etwas tiefer rein, schauen vielleicht ein wenig in asynchrone Tests rein, Async Await in Verbindung mit Tests, wie kann man das machen, wie geht man damit um? Und der dritte Teil, und das wird ein großer Teil davon sein, ist Microsoft Fakes. Auch etwas, ich habe es ja in der Agenda angekündigt, dass ich das machen werde, etwas, was extrem praktisch ist und was meiner Erfahrung nach nicht jede und nicht jeder Entwickler kennen. Und ich denke, das passt vielleicht ganz gut, um das Ganze abzurunden. Wer Fragen hat, bitte einfach Handzeichen. Wir können es gerne interaktiv machen. Wir können gerne von meinem Programm abweichen. Ich habe mir das schon ein wenig überlegt, was wir machen, aber schauen wir, wo wir hinkommen. Ein Tipp am Beginn, und das ist jetzt wirklich das allerletzte, was ich noch machen werde, bevor wir loslegen. Ich habe, nachdem es ein Code-Only-Vortrag ist, in meinem GitHub-Repository den Inhalt dieses Vortrags stichwortartig, wie ihr seht, zusammengefasst. Ich zoome hier ein wenig rein und wer möchte, kann sich das notieren auf github.com/samples. Da drinnen gibt es ein Sample, das heißt C# Unit Test Workshop. Und dort könnt ihr den gesamten Code nachlesen, runterladen. Dort sind Verweise auf andere Codebeispiele drinnen, auf die ich heute herzeigen werde. Also wer das nachvollziehen möchte, wer sich jetzt nicht alles notieren will, bitte unter dieser URL findet ihr das Ganze. Okay, also dann ab ins Visual Studio. Und wie gesagt, wir fangen mal ganz gemütlich an mit einer Testmethode. Erster kleiner Tipp, kennt ihr das? Code-Snippet, TestM. TestC, Klasse, TestM, TestMethod. Das werde ich jetzt nicht erklären, wie man in einem Visual Studio Projekt ein Unit-Test-Projekt hinzufügt. Das könnt ihr in der MSDN nachlesen, das ist nicht das Thema. Und was wir hier jetzt sehen, ist eine mit TestMethod markierte Methode. Das wird ein Unit-Test. Ich gehe auch davon aus, das hat jeder schon mal da oder dort wo gesehen. Da gehen wir jetzt nicht so genau drauf ein. Das Erste, was wir uns ansehen, so zum Aufwärmen, sind ein paar Asserts. Assertions sind sehr wichtig. Ich habe angekündigt, wir reden nicht nur über die Werkzeuge, Werkzeuge sind wichtig, aber auch über die Herangehensweise. Unit-Tests, die einfach nur möglichst viel Code aufrufen, um die Code-Coverage in die Höhe zu treiben, das bringt nicht allzu viel. Ein Unit-Test ist nur so gut wie die Assertions, also die Prüfungen, ob das, was der Unit-Test am Ende des Tages als Ergebnis produziert, auch wirklich valide ist. Das heißt, Asserts sind wichtig. Da gibt es eine Klasse, die heißt Assert, die wird wahrscheinlich jeder kennen. Und da gibt es eine ganze Menge an Hilfsmethoden, wie beispielsweise, was haben wir denn, is false, na, da kann ich sowas reinschreiben. Okay. Wenn ich solche Assertations habe, machen wir vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht so offensichtlich sind. Das Assert are equal, das wird wahrscheinlich jeder kennen. Wenn ich zum Beispiel hier sage, was machen wir denn, das hier, dann sollte das an sich funktionieren. Im Vergleich dazu gibt es aber noch was anderes. Assert are same, das wird sehr häufig verwechselt. Same, das geht jetzt auf die Referenz. Also so etwas würde dann schief gehen, wenn wir zum Beispiel diesen String hier zusammenbauen. Dann machen wir das Ganze mal so. Ups, da ist ein kleiner Typo passiert. So C# 6 Syntax. Das hier müsste jetzt schief gehen, denn dieser konstante String und dieser String, das sind zwar inhaltlich beide A, B, die sind genau das Gleiche, nur in diesem Fall, dieses rsame würde fehlschlagen. requal würde in diesem Fall gut gehen, denn beide sind ab, aber vom Pointer, von der Referenz her, handelt es sich um zwei unterschiedliche Strings. Also requal, rsame ein wenig auseinanderhalten. Lassen wir das Ganze vielleicht mal laufen, bilden wir das Ganze. Ihr kennt hier sicher auf der linken Seite den Test Explorer, den werde ich auch jetzt nicht im Detail durchgehen, denn das sind Basics, ich denke, die beherrscht wahrscheinlich jeder, der hier im Publikum sitzt. Ich sehe meine Unit-Tests und könnte die entweder debuggen oder laufen lassen und ähnliche Sachen. Ein paar Dinge, die bei Assert, oder eine Sache, die bei Assert vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ist das Inconclusive. Wer kennt Inconclusive? Ja, wenige, ich habe es mir gedacht. Wenn wir zum Beispiel sowas schreiben, datetime.today.dayofweek ist gleich dayofweekSaturday, dann können wir, und das kennen wahrscheinlich die meisten, programmatisch hier einstellen, oh, dieser Test soll am Sonntag schiefgehen. Assert.fail ist klar. Wenn ich den jetzt laufen lasse, na, dann geht mein Test schief. Ganz praktisch, wenn ich imperativen Code brauche, um rauszufinden, ob alles gut ist mit meinem Programm, na, in diesem Fall ist wahrscheinlich nicht alles gut mit meinem Programm. Heute ist nicht Sonntag, deshalb geht dieser Test im Moment nicht schief. Aber was ich noch machen kann, ich kann sagen zum Beispiel sowas, today, day of week, und da machen wir jetzt dieses Mal den Sonntag. Nein, was haben wir heute? Heute haben wir Dienstag, oder? Mittwoch. Ah ja, ich bin meiner Zeit hinten her offenbar. So, dann machen wir ein Assert inconclusive. This test cannot run on Wednesdays. Inconclusive bedeutet, dass das Ergebnis des Tests im Moment einfach nicht festgestellt werden kann. Und was das bedeutet, das sehen wir, wenn ich das jetzt mal laufen lasse. Dann werden wir feststellen, dass dieser Test so ein gelbes Rufzeichen bekommt. Er wird, und das sehen wir hier unten, nämlich skippt. Er wird ignoriert. An dieser Stelle kann ich also programmatisch im Unit-Test sagen, oh, Moment mal, tut mir leid, das kann ich in diesem Fall jetzt nicht auswerten. Er geht deshalb nicht schief, aber es funktioniert halt im Moment nicht. Stellt euch vor, ihr habt irgendeinen Test, der ist nicht allzu wichtig, irgendeine Precondition failed, was weiß ich, irgendeine Testdatenbank, die ihr dafür braucht, ist nicht da, dann könntet ihr so etwas gegebenenfalls verwenden. Das ist inconclusive im Vergleich zu fail. Gut, das war jetzt mal zum Aufwärmen. Jetzt schauen wir weiter und machen uns eine neue Test-Method mit etwas, was vielleicht nicht alle kennen. Mal sehen. Collection Asserts. Collection Asserts ist eine eigene Klasse, Collection Assert, nämlich die hier, und die enthält eine ganze Menge an Asserts, die mir helfen, mit Collections umzugehen. Na, bauen wir uns vielleicht mal eine kleine Collection. Zum Beispiel könnten wir uns hier eine Klasse machen, eine Public Class Person, da braucht gar nichts drinnen zu stehen. Und dann machen wir noch eine Public Class VIP Person, die leitet ab von Person. Ja, das sollte schon genügen. Und dann legen wir uns hier var some objects ist gleich new array. Und da legen wir rein, was denn? Eine new person und eine New VIP Person. Okay. Damit haben wir jetzt ein paar Objekte und mit dieser Collection können wir jetzt spielen. Es ist eine Collection, alle diese Collection Asserts funktionieren auf IEnumerable und damit gehen sie mit Arrays, mit Listen, mit was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt. Zum Beispiel gibt es da so nette Dinge wie All items are not null und dann kann ich hier some objects angeben. Ganz praktisch, wenn wir irgendeine Library-Funktion haben, die wir aufrufen, da kommt ein Ergebnis zurück und wir wollen feststellen, ob da auch wirklich überall Inhalt drinnen ist. Aber das ist nicht genug, zum Beispiel etwas, wo man schon etwas tiefer in die Tasten greifen müsste, wenn man es selbst machen will, sind so Sachen wie Contains. Was ich machen kann, ich kann sagen, in der Collection SumObjects möchte ich sicherstellen, dass meinetwegen SumObjects 0 drinnen ist. Also eine ganz bestimmte Person beispielsweise. Ich kann einzelne suchen, aber es reicht nicht nur mit einzelnen, sondern ich kann auch ganze Subsets erfragen. Ich kann zum Beispiel so etwas machen, ich kann sagen, ist das ein Subset of? Ich kann an dieser Stelle zum Beispiel als Collection hier AB angeben und hinten dran setzen wir uns vielleicht hier some strings, new array, dann machen wir ein AB und ein CD beispielsweise in diese Richtung. Da kann ich also nicht nur ein einzelnes Objekt suchen, sondern ich kann kontrollieren, ob eine limitierte Menge beispielsweise Teil einer größeren Collection ist. Äußerst praktisch. Wer hat denn die Collection Asserts noch nicht gekannt? Ah, super, wunderbar. Dann war ja was Neues dabei. Hervorragend. Wir haben hier noch ein paar nützliche Dinge drinnen, finde ich zumindest. Zum Beispiel hier Collection Assert dot und da gibt es zum Beispiel All items are unique. Da würde ich jetzt den Test failen lassen, wenn irgendein Objekt doppelt drinnen ist. Auch das ist etwas, was man in Library Code zum Testen öfter mal braucht. Eine Frage. In diesem Fall, jetzt hier konkret, wird es mit Referenz verglichen. Allerdings, wie du hier siehst, gibt es, es gibt hier diese drei Varianten. Ich kann einen String ausgeben, hier wird Referenz verglichen, außer es sind Value Types, dann wird Mist gleich verglichen. Okay, wunderbar. Dann haben wir die Subsets und lasst mich schauen, Equal gibt es natürlich und, ach ja, genau, hier gibt es noch was Spannendes. Und zwar, wenn ich beispielsweise, lasst mir hier mal var some Strings und da machen wir ein neues Array und da geben wir nochmal rein A, B und CD. Und da machen wir ein zweites var some other Strings und da geben wir rein ein Array und da geben wir rein CD und AB. Achtet darauf, es ist das gleiche drinnen, nur die Reihenfolge ist unterschiedlich. Da gibt es ein Collection Assert, are equivalent, und da kann ich sagen some strings und some other strings. Und das würde in diesem Fall gut gehen. Im Vergleich zu are equal, das würde schief gehen, denn sie sind, die Reihenfolge ist nur unterschiedlich. Schauen wir mal, ob ich keinen Fehler gemacht habe. Alles gut, Collection Asserts ist immer noch grün, so wie wir es haben wollen. Also are equivalent, eine sehr praktische Angelegenheit, wenn man mit Collections arbeitet und nur kontrollieren will, ob das Gleiche drinnen ist, nur in irgendeiner Reihenfolge. Okay, nach dem ganz gemütlichen Aufwärmen von Asserts, waren wir jetzt bei den Collection Asserts und jetzt gehen wir noch in eine dritte Klasse von Asserts rein, Test M. Und zwar, das sind die String Asserts. Auch die gibt's. String Asserts, die haben ja banale Dinge drinnen. Ja. Da, über manche Dinge brauche ich hier nicht, glaube ich, nicht zu sprechen, dass es hier ein Contains gibt und ein ähnliches. Aber was spannend ist, ich kann hier mit Regular Expressions arbeiten. Ich kann also sehr einfach ein String-Ergebnis mit einer Regular Expression prüfen und machen wir es mal so. Hier machen wir zum Beispiel so eine Zahl und dahinter kann ich ihm jetzt eine Regex geben. Und diese Regex, ja, da kann ich jetzt überprüfen, ob dieses Ding, ja, dieser Regex entspricht. Zum Beispiel können wir hier sagen, wir haben ein Vorzeichen, also Plus oder Minus, optional natürlich. Dahinter haben wir ein paar Ziffern, 1, 0 in unserem Fall, 10. Dann muss ein Punkt folgen. Dieser Punkt ist allerdings, ja, lassen wir ihn so drinnen, dahinter können nochmal Decimals folgen und das meinetwegen mit Sternchen und dann muss dieses Ding vorbei sein. Und da habe ich jetzt eines vergessen, plus es muss zumindest ein Decimal drinnen sein. Also ich brauche jetzt nicht über Regex sprechen, ich glaube Regex kennen die meisten, aber stellt euch vor, ihr bekommt aus der Datenbank irgendwas zurück und wollt kontrollieren, ob das eine gültige E-Mail-Adresse ist, ob das ein gültiges HTTP, eine URL zum Beispiel ist, dann könnt ihr hier mit stringassert.matches oder does-not-match und ähnliches, könnt ihr überprüfen, ob dieser String gleich dieser Regex entspricht. Ansonsten, glaube ich, sind die String-Asserts nichts wahnsinnig Interessantes. Also das erklärt sich von selbst, wenn ihr da reinschaut. Okay, alles gut. Jetzt kommen wir schon zu einem etwas härter zu lösenden Problem. Jetzt haben wir die Asserts gemacht, wir haben ein paar Unit-Tests geschrieben und jetzt schauen wir uns mal zugegebenermaßen nicht allzu spannenden Code, aber doch ein wenig Code an, und zwar diese SumBusinessLogic-Class. Stellt euch vor bitte in eurer Applikation, ihr habt irgendwo eine Business-Logik-Klasse und da drinnen gibt es natürlich irgendwelche Public-Methoden, na die sind leicht zu testen, über das brauchen wir wahrscheinlich nicht zu sprechen. Da lege ich mir einfach so ein SumBusinessLogic an, rufe dieses Square auf und mache irgendeine Assert. Nur was ist, wenn ich so etwas testen will? Oder so etwas testen will? Privates. Also interne Implementierungen. Das ist durchaus okay. Ich mache mir eine Unit of Work, etwas, ein Stückchen Business-Logik und das will ich in meiner Klassenbibliothek nicht nach außen freigeben. Trotzdem will ich einen Test dafür schreiben. Jetzt lebt der Test natürlich in einem anderen Assembly als meine Business-Logik. Habt ihr das schon mal gehabt? Ich wette, das habt ihr schon mal gehabt. Was machen die meisten, was ich immer wieder sehe? Ja, wir ändern das hier und machen daraus internal und dann gibt es ein internals visible to in irgendwelchen Settings-Files. Wer hat das schon mal gemacht? Ist auch, ja, ich auch, öfter mal. Allerdings ist das natürlich, es hinterlässt einen faden Nachgeschmack, oder? Ich ändere das Design meiner Applikation, mein Klassendesign, wo ich mir lange Gedanken drüber gemacht habe, damit ich einen Unit-Test schreiben kann. Und wie es der Zufall so will, gibt es seit relativ langer Zeit zwei Hilfsklassen dafür, die Microsoft geschrieben hat, die genau dafür da sind, um solche Privates zu testen. Wir müssen dafür nicht selbst auf Reflection zurückgreifen. Nein, das macht Microsoft für uns. Testing Privates. Dafür gibt es jetzt eine Hilfsklasse, varPO ist gleich new, Private Object. Private Object ist die Klasse, die man verwendet, um private Member, Instanzmember eines Objekts zu prüfen. Nicht static, sondern Instanzmember. Das heißt, wir machen uns hier some business logic class, da lege ich mir dieses Objekt an, schauen wir nochmal rüber, some business logic class, und wir möchten die Methode some internal logic testen. Und da können wir hergehen an dieser Stelle und sagen var result equals to po.invoke, und dann geben wir ihm hier den Namen als Magic String, da habe ich vor kurzem ein super nettes Wort gehört, das ist nicht strongly typed, das ist stringly typed. Kommt nicht von mir, gefällt mir aber hervorragend gut. In diesem Fall rufen wir some internal logic auf, und internal logic bekommt int x und int y, das heißt 1 und 2 meinetwegen. Und dann können wir sicherstellen assert.r equal, dass das Ergebnis auch wirklich 3 ist, denn der macht nichts anderes als Plus. Ja. Falls euch das hier wundert, das ist C-Sharp 6, ja. die Function-Bodied Lambda Expressions. Ich habe mich in die verliebt, generell mag ich diesen Pfeil, deshalb werdet ihr das öfter sehen bei mir. Ja, schauen wir, ob es funktioniert. Ein Tipp aus der Praxis, wenn man mit diesem Private Object beginnt zu arbeiten, naja, es ist eine Private Methode, aber wenn ihr sie umbenennt, dann geht der Test natürlich schief. Und was sehr unangenehm ist, wenn ihr an dieser Stelle zum Beispiel, machen wir es mal so, einen falschen Datentyp übergebt, dann wird dieser Test mit großer Wahrscheinlichkeit auch schief gehen. Genau, das ist jetzt noch relativ klar. Wenn wir da hinschauen, sagt er einfach nur, die Methode konnte nicht gefunden werden. Und wisst ihr, was mir immer passiert? Ich suche dann stundenlang, warum diese Some Internal Logic nicht auf dieser Klasse ist. In Wirklichkeit findet er die Methode nur deshalb nicht, weil die Parameter den falschen Typ haben. Und das ist äußerst unangenehm, ja, wenn man übersieht, dass hier irgendein ein Implicit Typecast nicht sieht, ja, aufpassen drauf. Die Datentypen müssen ganz genau stimmen. Analog zu Private Object gibt es für Static-Funktionen, ich habe hier ein Some Internal Static Logic gemacht, etwas, das sich Private Type nennt. Var pt new private type, type of some business logic class. Und dann können wir hergehen und sagen, assert r equal, Moment, was macht diese Methode? Ah, die gibt immer 42 zurück, ja. Klar, was sonst? Und dann können wir hier sagen, pt.invoke static, und wir übergeben ihm als Namen den Namen der, den Namen der Methode. Die hat im Moment keine Parameter, das heißt, das müsste so funktionieren. Auf diese Art und Weise könnt ihr also, wie ihr seht, Private Instance Members und Private Static Members testen. Irgendjemand hat da hinten mal aufgezeigt und ich bin da drüber gegangen. Gab es da noch eine Frage? Nein? Bitte. Das ist eine hervorragende Frage. Geht diese Private Type und Private Object auch in Visual Studio 2013? Ich glaube ja. Wir kontrollieren das aber. Sofern Internet noch hier ist. Jawohl, ja, ist da. Ja, ist da. Gibt sogar schon seit 2010. Okay. War das für irgendwen neu? Private Object, Private Type? Sehr schön, das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Deshalb machen wir genau solche Sessions. Das freut mich. Was ist das nächste, was ich herzeigen wollte? Ach ja, genau. Das nächste, was ich herzeigen wollte, sind Data-Driven Unit Tests. Data-Driven Unit Tests sind einfach Unit Tests, wo die Testdaten in irgendeiner strukturierten Form vorliegen, und im Regelfall verwendet man dafür SQL Server Compact Edition. Und ich habe hier mal was vorbereitet, Compact View. Und hier drinnen gehen wir mal her, und da habe ich schon hier eine kleine SQL Server Compact Edition Datenbank angelegt, die enthält, wie ihr seht, hier eine Tabelle Test Values, und diese eine Tabelle enthält hier Testdaten Value, wie man sieht. Und ich möchte jetzt eine Methode schreiben, die dreimal aufgerufen wird mit jeweils dem richtigen Wert. Machen wir das. Das erste, was wir hier brauchen, ist, wir brauchen ein Property mit vom Typ TestContext, und dieses Ding muss auch TestContext heißen. Wir brauchen uns nicht um den Inhalt dieses Properties zu kümmern, sondern das macht Visual Studio Unit Testing automatisch. Er wird dieses Ding mit Leben erfüllen. Als nächstes machen wir eine Testmethode und die nennen wir Data-Driven Test. Und jetzt arbeiten wir zum ersten Mal mit einem zusätzlichen Attribut hier oben. Wir werden sehen, es gibt jede Menge Attribute bei den Unit-Tests. Manche werdet ihr kennen, manche vielleicht nicht. Und eines davon ist Data Source. Da drinnen kann ich jetzt angeben, ich möchte gerne auf System Data SQL Server CE4.0, das ist mein Provider, auf den ich zugreifen will, die Data Source, die heißt Test Data SDF. Ups, das ist nicht gut. Ohne Anführungszeichen. Und das war's. Und das dritte, was wir hier noch mit übergeben, ist der Name der Tabelle und das war Test Values. Und das allerletzte, was wir mitgeben, ist die Data Access Method Sequential, weil der Unit Test einfach die Werte aus dieser Tabelle sequenziell von vorne bis hinten liest. Durch dieses eine Attribut haben wir jetzt festgelegt, dass dieser Test hier unten mehrfach durchgelaufen wird und zwar abhängig vom Inhalt dieser Datenbank und dieser Tabelle. Jetzt stellt sich die Frage, wie greife ich jetzt auf diese Daten zu? Nehmen wir wieder unser Object to Test ist gleich new some Business Logic Class, die kennen wir ja schon beispielsweise. Und zugreifen tun wir jetzt auf den Inhalt, indem wir an dieser Stelle sagen, this.testContext, könnt ihr euch erinnern, das ist dieses Property hier oben. Und da gibt es jetzt ein Property, das heißt Data Row, das wird automatisch gesetzt und wieder sind wir beim Stringly-Typen. Das heißt, wir verwenden einfach den Namen der Spalte aus der Datenbanktabelle und wir sagen, wir hätten gern den Wert aus der Spalte Value und damit wir sicher sind, dass das Ganze auch funktioniert, werden wir ein Convert to Int 32 an dieser Stelle machen. Das geht sicher gut, denn wir haben Integer-Werte drinnen stehen. Und dann können wir mit diesem Ding testen. Wir können sagen, assert dot r equal, was haben wir? Number mal Number und Object to Test dot square Number. Ich zeige euch das ganz kurz. Square Alt F12, Peek into Definition macht nichts anderes als x mal x. Genau das, was wir haben wollen. Also, was wir geschafft haben an dieser Stelle ist eine Data Source und zum Beweis, ich lasse es mal durchlaufen, vielleicht habe ich mich ja wo vertippt. Es ist schließlich live. Ja, das sieht gut aus, der Data-Driven Test. Aber damit wir wirklich sehen, dass das klappt, werde ich an dieser Stelle das Ganze mal debuggen. Und dann bleibt er hoffentlich hier stehen. Und dann können wir den hier mal herpinnen, Number 1. Ich drücke jetzt auf F5. Und ihr seht, Number 2 und nochmal auf F5, Number 3. Er hat ihn also tatsächlich dreimal durchgeführt, wie wir es haben wollen. Ich möchte allerdings noch etwas herzeigen, deshalb debugge ich ihn ein zweites Mal. Ah, lasst mich die Diagnostik-Tools weggeben. Und zwar diesen Testkontext. Dieser Testkontext hat nämlich eine ganze Menge an interessanten Membern drinnen. Unter anderem beispielsweise den Ordner, in dem die Results liegen und irgendwelche Testnamen, der gerade läuft und solche Sachen. Also dieser Testkontext, da könnt ihr jetzt in der Testmethode selbst rausfinden, welcher Test gerade läuft, wo die Ergebnisse hingeschrieben werden und so weiter und so fort. Im Moment liegt diese Datenbank hier, dieses testdata.sdf, liegt im gleichen Verzeichnis wie mein Unit-Test-Projekt. Ich kann aber hier, und das ist auch ein wichtiges Attribut, zusätzlich sagen, ein Deployment-Item kann ich angeben und dieses Ding heißt testdata.sdf und an dieser Stelle sage ich ihm, er kopiert ja die Unit-Tests, die kopiert er in ein eigenes Verzeichnis, temporäres Verzeichnis und wenn ich hier Deployment-Item angebe, dann kopiert er meine Datenbank mit den Testwerten mit in dieses Unit-Test-Verzeichnis. Wer es noch nie gesehen hat, dem ist jetzt vielleicht nicht ganz klar, was ich meine. Deshalb werden wir es nochmal debuggen. So, hier an dieser Stelle, ich komme sofort dazu, ich möchte nur das kurz fertig machen. Hier an dieser Stelle sehen wir das Test Deployment Directory. Und wenn ich hier reingehe und mir das in meinem File Explorer ansehe, dann werden wir an dieser Stelle sehen, dass er erstens einmal die DLL und alle referenzierten DLLs in dieses Verzeichnis reinkopiert hat. Hier drinnen wird jetzt gerade der Unit-Test ausgeführt. Der Visual Studio Unit-Test Runner nimmt dieses Verzeichnis und damit das funktioniert, mit dem Deployment-Item, nimmt er jetzt, sobald er ein Deployment-Item sieht und dieses Verhalten zeigt, nimmt er alle Deployment-Items mit und ihr könnt dadurch zusätzliche Testdaten, XML-Files, Konfigurationsdateien oder wie hier eine SQL Server Compact-Datenbank mitmarkieren. Die landet dann ebenfalls drinnen in dem Verzeichnis und dann findet der Test auch tatsächlich. Da war noch eine Frage?
Ja.
Bitte.
Dieser Testkontext, den Sie oben angeben, ist der irgendwo verknüpft? Oder wird es einfach automatisch?
Nein, das ist Convention. Dieses Ding muss Testkontext heißen.
Ah, okay.
Ja, das ist Convention. Okay, wunderbar. Also, Data-Driven Tests. Ganz praktisch. Jetzt haben wir hier schon ein paar dieser Methoden, Attribute gesehen. Da gibt es übrigens noch weit mehr. Tests with many attributes. Beispielsweise, ich kann an dieser Stelle eine Description mit angeben. This is an interesting test. Ich kann an dieser Stelle beispielsweise einen Owner mit angeben. Ich kann sagen, für diesen Test ist der Rainer verantwortlich. Was das zur Konsequenz hat, ist, dass wir jetzt hier auf der linken Seite, sofern man hier als Gruppierung angibt, Traits, gruppiert er mir das Ganze nach Ownern. Seht ihr das? Das geht dann recht flott, wenn man jetzt zuständig ist für ein paar Tests, na, dann findet man seine Tests relativ schnell, beziehungsweise wenn ein Test schief geht, sieht man relativ schnell, wer der Bösewicht ist. Was gibt's noch? Beispielsweise Priority, ich kann sagen, das ist Priorität 1, was hier drinnen läuft. Ich kann an dieser Stelle sagen, es gibt eine Testkategorie. Na, Test-Category, sagte ich. Test-Category, das sind meine Demos. Und wenn ich das Ganze bilde, dann seht ihr hier auf der linken Seite im Test-Explorer, dass diese Traits jetzt aufgespannt werden und ich entdecke jetzt sehr schnell meine Prio-1-Tests, meine Prio-2-Tests und so weiter. Was gibt es noch? Es gibt noch ein allgemeines Mittel, Test-Property. Hier kann ich beliebige Key-Value-Pairs verbinden. Ich könnte zum Beispiel sagen, dieser Test bezieht sich auf die Datenbank SQL Server und dann könnte ich irgendwelche anderen Integrationstests machen, die beziehen sich dann auf die Datenbank Oracle. Und dann seht ihr hier auf der linken Seite, da habe ich jetzt das Property-Datenbank mit SQL Server, das ist der hier. Achtet drauf, durch die verschiedenen Attribute taucht der Test mehrfach auf. Natürlich wird er nicht mehrfach ausgeführt, das ist ja ganz klar. Okay, schauen wir, ob alles gut läuft. Sauber. Übrigens, was ich recht gern habe, ein sehr nettes Feature, sind hier diese kleinen Code-Lenses. Da sehe ich auf einen Blick, dass mein Test im Moment gut geht. Ich sehe auf einen Blick, wie lange er gedauert hat. Und ich kann ihn von hier debuggen oder ich kann ihn auch laufen lassen. Und wenn wir in unseren eigentlichen Code reingehen, hier beispielsweise, dann werden wir hier zum Beispiel bei diesen Methoden entdecken, dass es für diese Methode einen Test gibt und der geht auch gut. Hier bei unseren Private Members haben wir null References, aber das ist falsch. Nur das, da rufen wir ja über Private Object und Private Type auf. Naja, das kann er natürlich nicht erkennen. Da haben wir ja Magic Strings drinnen. Das erkennt Visual Studio nicht. Da war noch irgendwo eine Frage, glaube ich, oder habe ich das jetzt übersehen? Bitte.
Ich wollte zurück zum Data-Driven
Test. Ja, bitte. Wie meinen Sie mit mehrere natürlich, ja, Sie können mehrere Spalten in diese Tabelle geben und dann können Sie hier auf die verschiedenen Spalten zugreifen. Sie können nicht in einem Data-Driven Test auf zwei Tables zugreifen. Das geht nicht. Übrigens, man könnte sich solche Attribute auch selbst programmieren. Ich habe in dem GitHub-Repository einen Link auf einen empfehlenswerten Blogartikel, wo erklärt wird, wie man solche Attribute selbst entwickelt. Aber das ist dann viel zu viel Arbeit für 60 Minuten. Da muss man viele Klassen schreiben, diese Klassen dann registrieren und mit Visual Studio registrieren und so weiter. Aber bitte im Internet nachlesen, den Hyperlink findet ihr in meinem GitHub-Repo. Schön. Also, jetzt haben wir da ein paar Attribute drinnen und genau, zwei Attribute gibt es, auf die möchte ich besonders hinweisen, weil ich immer wieder unnötig viel Code sehe in diesem Zusammenhang. Ich habe hier einen Failing-Test. Dieser Failing-Test macht Folgendes, er sagt, war x ist gleich 0 und y ist gleich 5 und dann geht er her an dieser Stelle und sagt, oh sorry, machen wir eine eigene var, machen wir so. Und dann geht er her und sagt zum Beispiel trace.writeLine y durch x, das wollte ich haben. Es geht natürlich schief, ist ganz klar. An dieser Stelle, das ist eine Divide by Zero Exception, denn x ist in diesem Fall 0. Nur da mache ich jetzt kein Try-Catch rundherum mit irgendwelchen Boolean-Werten, Exception has been thrown oder sonst was, sondern man schreibt da einfach drüber, expected exception type of divide by zero exception. Und in diesem Fall, so verrückt es klingt, wenn ich das Ganze durchlaufen lasse, werde der Test wird gut gehen, obwohl eine Exception auftritt. Da haben wir einen Failing Test. Das ist deshalb, weil ich hier oben Expected Exception drüber geschrieben habe. Also es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man Unit-Tests schreibt, dass man nicht nur Unit-Tests für den positiven Fall schreibt, sondern Unit-Tests auch für den negativen Fall, also kontrolliert, ob die Exception, die man erwartet, tatsächlich auch kommt. Eine andere Sache, wenn wir schon über Failing-Tests sprechen, Long-Running Method beispielsweise, da könnte ich zum Beispiel hier hinschreiben, ein thread.sleep mit 100 Millisekunden. Stellt euch vor, ihr greift hier auf eine Datenbank beispielsweise zu oder irgendein Webservice, dann könnt ihr hier oben einen Timeout angeben. Das heißt, ich sage jetzt mal Timeout 20, lasst das Ganze laufen. Und dann werden wir hoffentlich sehen, dass die Long-Running Method failed. Klar, denn der Timeout schlägt zu. Die Methode liefert keine Exception. Wenn wir aber 200 draus machen und dieses Ding hier nochmal laufen lassen, dann ist die Methode in Ordnung. Auf diese Art und Weise, wenn ihr Integrationstests schreibt und mit den Integrationstests eine Art Performance Borderline festlegen wollt und sicherstellen wollt, na, langsamer als das sollte es nicht werden, dann könnt ihr das auf diese Weise machen. Was passiert jetzt, wenn ich so im täglichen Arbeiten dieses Ding zum Beispiel ruiniere und das läuft jetzt ständig schief und ich kann nicht mehr bilden, ich brauche aber einen Bild, um irgendwas auszuprobieren. Was ich immer machen kann, ist das Ignore-Attribut oben drüber setzen. Und wenn ich das mache, dann werde ich hier beim Test eben kein rotes Xerl bekommen und auch kein grünes Häkchen, sondern ich bekomme das gelbe Rufzeichen und das heißt nichts anderes als Achtung, das wird im Moment ignoriert. Schön. Schluss mit den Attributen. Nächstes Thema. Asynchrone Tests. Heutzutage schreibt man ja APIs asynchron, beziehungsweise man arbeitet mit asynchronen Tests, mit asynchronen Methoden. Und was ich hier zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe eine kleine Methode geschrieben, readDataAsync heißt die. In diesem Fall simuliere ich einen Datenbankzugriff. Ich sage einfach awaitTask.delay. In der Praxis würde hier sowas drinnen stehen wie, was weiß denn ich, steht hier, myCommand, SQL-Command, execute readAsync oder irgendeine asynchrone Entity-Framework, Aufruf, was auch immer. Und dann geben wir irgendein Ergebnis zurück. Und was ist, wenn wir jetzt den hier testen wollen? Nichts leichter als das, wir machen uns eine Testmethode. Diese Testmethode, und das ist jetzt sehr wichtig, ist natürlich async, damit wir await verwenden können und sie gibt task zurück. Das ist das Entscheidende. Nicht void hier hinschreiben. Es würde funktionieren, aber es ist fatal, wenn ihr hier void hinschreibt, dann würde nämlich im Sinne von async await die Methode, wenn sie zum ersten Mal unterbrochen wird, wegen asynchroner Bearbeitung, würde Unit-Testing schon sagen, ja, alles ist gut, alles ist in bester Ordnung, es ist keine Exception aufgetreten, keine gute Idee. Wir müssen ihm hier ganz klar sagen, hey, das hier, async task, ist eine Methode, die läuft asynchron. Ja, und das ist dann relativ leicht. Da machen wir ein asset r equal 42 und dann können wir hier auf dieses, wie heißt das hier? some database access.readDataAsync können wir darauf zugreifen und durch dieses await funktioniert das r equal wunderbar. Wir können es ausprobieren, es müsste gut gehen. Jawohl, async test, alles gut. Dieses async await ist insofern extrem praktisch, weil wir in genau der vorher schon gelernten Art und Weise, das werden wir hier gleich sehen, in genau der gleichen Art und Weise, Async Failing Test, mit Expected Exception arbeiten können. Wir können also an dieser Stelle sagen, Type of Exception, und dann habe ich hier eine kleine Methode mitgebracht, Await some database access dot Failing Data Access Async, wie man sieht, das ist jetzt irgendwie, stellt euch vor, das ist irgendeine Stored Procedure, die was schreibt in eine Datenbank, die wird asynchron aufgerufen. Und das Besondere an der Stelle ist, dass die Exception asynchron, also über den Task-Mechanismus geworfen wird, wir hier nur awaiten, aber trotzdem sollte das jetzt klappen und die Expected Exception tatsächlich geworfen werden. Ihr seht hier, Async Failing Test, erscheint jetzt auf den ersten Blick eigentlich banal. Ja, ist es auch. Es funktioniert einfach. Ich nenne das immer Harry Potter Programmieren. Ein wenig Feenstaub drüber und es geht einfach. Das ist das Schöne an diesen asynchronen Tests. Microsoft hat hier wirklich gute Arbeit geleistet. Es funktioniert einfach in den meisten Fällen. Aber ihr wisst ja, wie das ist bei asynchroner Programmierung. Wenn es mal nicht funktioniert, dann dauert es ein wenig, bis man draufkommt. Aber in den meisten Fällen klappt es einfach. Okay, Fragen bis hierher? Async-Tests? Wer programmiert schon fest asynchron? Ja? Async-Tests schon mal geschrieben? Ja, super. Ein paar haben schon gemacht, aber es ist für einige neu. Das freut mich ganz besonders. Einen kleinen Tipp möchte ich noch abgeben, wofür ich zum Beispiel Unit-Tests auch sehr gerne verwende. Das ist Folgendes. Und zwar, ich kann an dieser Stelle, hier habe ich es bereits eingebaut, ich mache es jetzt etwas größer und scrolle ein wenig herüber, das Lieblingsthema aller C-Sharp-Entwickler und Entwicklerinnen, nämlich Dokumentation. Dokumentation ist so eine Sache, also das werdet ihr weiterhin mit der Hand schreiben müssen, aber es gibt hier dieses XML-Documentation-Tag, das heißt Example. Und das ist für alle doch immer eine Herausforderung, dass die Beispiele für die Library, die man schreibt, in Sync bleiben mit der Library. Dass die auch wirklich garantiert so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und was man hier machen kann, ist, man kann in dem Code-Tag, und das ist gar nicht so bekannt, man kann in dem Code-Tag an der Stelle auf eine andere Datei, in diesem Fall zum Beispiel auf meine Unit-Test-Basics-Datei verweisen und kann dann hier den Namen einer Region angeben, in diesem Fall Async-Test. Und auf diese Weise nimmt er im Rahmen des Builds, wo der Unit-Test läuft, das Beispiel aus dem Unit-Test. Und das ist natürlich eine tolle Sache, denn dieses Beispiel weiß ich, das klappt, sonst würde ja der Build fehlen. Und dann kann man diese Doku in Sandcastle reinwerfen und was dann rauskommt, habe ich hier mal im Vorfeld schon kompiliert. Ich habe hier ein Beispiel, wo ich genau sowas gemacht habe, nämlich genau hier. Seht ihr das? Dann gibt es hier unten einen wunderschönen, ich mache es hier etwas größer, einen wunderschönen Bereich Examples und dieser Inhalt hier, dieser Code, ihr seht es auch anhand von dem Assert, kommt aus dem Unit-Test heraus. Mache ich ganz gern, in diesem Fall Unit-Tests verwenden als Examples für die Doku. Gut. Die Zeit vergeht wie im Flug, wir haben schon 40 Minuten ein Unit-Test-Tipp nach dem anderen durchgemacht und die restlichen 20 Minuten ist jetzt der Teil 3, Microsoft Fakes. Microsoft Fakes ist ein Tool, mit dem es leichter wird, Applikationen zu testen, die jetzt nicht mehr ganz so trivial sind. Und ich möchte euch das an einem größeren Beispiel zeigen. Das ist so ein Beispiel, das ich über die Monate und Jahre hinweg immer wieder verwende für diverseste Workshops bei Kunden, bei Konferenzen. Es ist inhaltlich was ganz Simples. Es handelt sich um den Bereich Sudoku, dieses lustige Zahlenrätsel. Und ihr kennt wahrscheinlich alle Sudoku. Das ist einfach so ein Zahlenfeld mit 9 Spalten und 9 Zeilen. Und in jeder Zelle drinnen gibt es Werte zwischen 1 und 9. Das ist es schon. Mehr müssen wir hier gar nicht wissen. In diesem Fall enthält aber dieses Beispiel hier eine kleine Implementierung und zwar, ich möchte gerne diese Boards einen Zwischenstand quasi speichern und auch wieder laden können. Und das habe ich hier wie folgt implementiert. Ich habe mir hier eine Klasse gebaut, die heißt Board Stream Repository. Stream Repository deshalb, weil Repository, ich kann dieses Ding laden aus irgendeiner Quelle. Und die Quelle muss nichts anderes sein als ein Stream. Jetzt will ich das unabhängig haben. Ich als alter Azure-Fan lade die Daten natürlich aus Azure Blob Storage. Aber der Nächste sagt, Azure, solange es in Deutschland noch keine Datacenter gibt, mache ich lieber On-Premise und ich lade es von einem lokalen File-Server beispielsweise. Jetzt habe ich zwei Implementierungen. Und auf diese Art, was man hier typischerweise macht, ist, man programmiert es natürlich nicht zweimal, das ist offensichtlich, sondern man verwendet irgendwelche abstrakten Basisklassen oder Interfaces. In diesem Fall habe ich ein Interface definiert, das heißt iStream Manager und es ist ziemlich simpel, das tut nämlich nichts anderes als eine Methode anbieten, die heißt OpenStreamAsync und die kriegt ein paar Parameter, die im Moment überhaupt nichts zur Sache tun. Und dieses Interface habe ich dann schlussendlich implementiert in zwei Varianten, nämlich in einen Cloud Blob Stream Manager. Der implementiert diesen iStream Manager. Was der macht, der geht in die Azure Cloud und lädt das Ding von dort. Also zur Implementierung, ich kann es euch kurz zeigen, das ist banal, da verwendet man nämlich nichts anderes als die Methode OpenRead oder OpenWriteAsync, nachdem man sich eine BlockBlob-Reference mit einem Namen, mit einem Dateinamen geholt hat. Es sind zwei Zeilen Code, mehr ist es nicht. Auch wenn ihr Azure noch nicht kennt, Azure Blob Storage ist wie ein HTTP-aktivierter File-Server ganz simpel anzuprogrammieren. Die File-Implementierung im File-Stream-Manager, die ist ebenfalls implementiert auch iStream-Manager und die macht jetzt nichts anderes als klassisch File-System API verwenden, nämlich das File-Stream-Objekt von System.io verwendet er an dieser Stelle, um einfach den Stream, den File-Stream zu öffnen. Einmal File-Stream, einmal den Blob-Stream. Schön. Was ich jetzt aber testen möchte, im ersten Schritt, ist diesen falsche Datei. Ich möchte dieses Boardstream Repository testen. Ich möchte es unabhängig von der jeweiligen Implementierung testen. Ich möchte einen Unit-Test bauen, der weder die Existenz eines bestimmten File-Servers voraussetzt, noch die Existenz irgendeines Blobs in Azure. Ich möchte ein Mock-Object für iStream Manager implementieren, das einfach Demo-Daten zurückgibt und auf diese Art und Weise will ich das Ganze testen. Was ich jetzt machen könnte, ich könnte in meinem Testprojekt, das ihr hier unten seht, könnte ich jetzt ganz fleißig eine Klasse implementieren, was weiß denn ich, Mock-Stream Manager und von iStream Manager dann ableiten und die ganzen Methoden implementieren. Das ist aber irgendwie gar nicht so toll, denn stellt euch mal vor, dieser iStream Manager hätte nicht eine Methode, sondern dieses Interface hat 50 Methoden. Und für meinen Unit-Test brauche ich aber nur 3. Das endet dann in irgendeinem komischen Mock-Object, wo ich 48 Mal hinschreiben muss, throw not implemented exception und wenn dann noch die Style-Cop-Policy sagt, dass ich jede Methode dokumentieren muss, dann muss ich noch 48 Methoden dokumentieren, das will kein Mensch. Dafür, das ist ein Anwendungsbereich von Microsoft Fakes. Microsoft Fakes in diesem Fall erlaubt es mir, dass ich hier bei der Referenz im Testprojekt, ich zoome ein wenig rein, dieses Assembly, in dem das Framework implementiert ist und auch das Interface enthalten ist, mit der rechten Maustaste anklicke und dann hier sagen kann, Add Fakes Assembly. Machen wir das mal. Dadurch bekomme ich hier unten eine Datei mit der Endung der Extension, .fakes. Und was ich hier drinnen machen kann, ich kann hier definieren, dass ich autogenerierte Implementierungen für Interfaces und Basisklassen bekomme. Fangen wir vielleicht mit der Stub Generation an. Über die machen wir uns jetzt noch keine Gedanken. Das wird mein Abschluss sein. Was wir bauen, ist die Shim Generation. Shim ist nämlich der Name von dem Ding, was wir haben wollen. Wir wollen eine Default-Implementierung für gewisse Typen haben. Wir können hier festlegen, welche Typen wir haben wollen. Ich habe es genau verkehrt rum, vertauscht. Ich will nicht die Shims machen. Die Shims machen wir im zweiten Teil. Reden und tippen gleichzeitig ist nicht meine Stärke. Ich will einen Stub definieren natürlich. Der Stub ist jetzt diese Standardimplementierung vom Interface. Und ich kann hier sagen, welche Typen ich haben will, für welche Typen ich einen Stub haben will. Standardmäßig sucht er sich alle Interfaces und Basisklassen raus und erstellt für jede dieser Klassen eine Implementierung, eine Stub-Implementierung. Nur das ist mir natürlich viel zu viel. So viel will ich ja gar nicht haben. Aus diesem Grund kann man hier deklarativ sagen, bitte lass mal grundsätzlich alle Typen weg, mit Ausnahme des Typs samples.sudo Tippfehler wäre jetzt schlecht, iStream Manager. Ich möchte gerne eine Default-Implementierung für iStream Manager. Und dann seht ihr hier auf der rechten Seite, wir haben ein Fakes Assembly und da kann ich jetzt auch ohne weiteres mal mit dem Object Browser reinschauen in dieses Fakes Assembly und dann werden wir hier eine Klasse finden mit dem gleichen Namen wie das Interface, nur vorne dran Stub. Und dieses Ding, wenn man sich hier die Methoden ansieht, halt das, wenn man sich hier die Methoden ansieht, die dieser iStub iStream Manager beherrscht, dann haben wir hier eine, es ist in diesem Fall keine Methode, sondern wir können hier runter scrollen, es ist in Wirklichkeit ein Property und dieses Ding heißt OpenStream Async, so wie unsere Methode. Und hinten dran hängen die Typnamen der Parameter. Warum muss er das machen? Ja, es könnte mehrere Implementierungen, Überlagerungen dieser einen Methode geben und aus diesem Grund hängt er einfach die Parameternamen hinten dran. Und das ist vom Typ nichts anderes als, wenn ihr schaut, ein Task of System IO Stream und das Ganze ist eine Func of String. Access Mode und der Rückgabetyp ist genau der Rückgabetyp von dem Ding. Das heißt, wir können, das ist jetzt ein Property. Stellt euch vor, ihr habt ein Interface mit 50 verschiedenen Methoden. Dann hättet ihr jetzt hier 50 Properties und könnt einfach einen Delegate an genau jene Methoden dranhängen, die ihr implementieren wollt. Die anderen 48 lasst ihr in Ruhe. Nachvollziehbar, was ich meine? Schauen wir uns die Implementierung an. Okay? Die Implementierung werde ich jetzt nicht tippen. Die wäre zu viel Arbeit zum Tippen. Die habe ich schon mitgebracht und die werde ich jetzt einfach mit Drag and Drop in mein Projekt reinziehen, damit ihr mir nicht beim Tippen zuschauen müsst. Und zwar, ich suche mir hier die Board Stream Repository Tests. Das ist dieses Ding. Da müsste jetzt irgendwo ein Fehler wahrscheinlich auftreten, oder? Nein, tritt kein Fehler auf, das passt schon so. Und da schauen wir uns jetzt die Implementierung an. Die spannende Implementierung sind genau diese drei Zeilen. Seht ihr, hier wird ein Stub iStream Manager Objekt angelegt. Ich instanziere quasi ein Hilfsobjekt, das gleich iStream Manager implementiert. Und dann kann ich hier den Delegate über eine Lambda zuweisen und mache nichts anderes als Demo-Daten. Ich zeige euch, was das ist. Alt F12. Ach so, ja, das ist der Buffer, den habe ich hier oben definiert. Ich zeige euch, wie dieser Buffer ausschaut. Das ist der hier, das ist einfach ein Sample Board, seht ihr das? Also das ist in Memory, das ist einfach eine Collection of Bytes. In diesem Fall gebe ich einen Memory Stream statt dem File Stream zurück und dann verwende ich das ganz normale Board Stream Repository, also die Klasse, die so einen iStream Manager verlangt. Ich kann also jetzt das Board Stream Repository testen, obwohl ich keine Implementierung von File oder Blob Manager verwende. Ich brauche keinen Blob irgendwo hinlegen und während des Tests auf Azure zugreifen. Ich brauche keinen File-Server, der während des Tests verfügbar sein muss, sondern ich simuliere die Existenz über ein Mock-Object und das ist generiert, statt mit der Hand geschrieben. Nachvollziehbar? Das sind Stubs. Die sind ganz praktisch. Aber der Killer, der kommt jetzt, die Shims. Shims brauche ich in einem anderen Fall. Übrigens, diese Strategie, die ich hier habe, die ist durchaus empfehlenswert, dass man in diesem Fall solche Business-Logik voneinander trennt, indem man Interfaces oder abstrakte Basisklassen verwendet und dann verschiedene Implementierungen dazu hängt. Aber ich denke, das ist jedem wahrscheinlich klar. Wenn euch dieses Konzept neu vorgekommen ist, dann könnt ihr mal ein wenig nachlesen, Interfaces, abstrakte Basisklassen und wie man das macht, um verschiedene Klassen voneinander zu entkoppeln. Jetzt möchte ich allerdings was wesentlich Härteres machen. Jetzt möchte ich meinen File Stream Manager beziehungsweise den Cloud Blob Stream Manager testen. Ich möchte also, schauen wir uns den File Stream Manager an, der ist etwas klarer, auch wenn hier nicht jeder vielleicht so ein Azure-Fan ist wie ich. Ich muss hier ein wenig scrollen, damit ihr das seht. Ich möchte jetzt gerne diese Methode testen. Diese Methode möchte ich testen, ohne dass ich dafür einen File-Server während des Tests zur Verfügung brauche. Ja? Jetzt haben wir aber hier ein Problem. Wir haben hier drinnen, mittendrin, eine API drinnen stecken. Das ist so, kennt ihr das? Spaghetti-Code, ihr habt eine Methode, die müsst ihr testen und die greift mittendrin auf die Datenbank zu. Also ihr habt eine Mixtur aus Business-Logik-Code, Data-Access-Code und jetzt wollt ihr diese Business-Logik testen, ohne dass jetzt deine Datenbank zur Verfügung steht während des Tests. Das ist das gleiche Problem hier. Hier wird FileStream verwendet, aber ich möchte an dieser Stelle keinen FileStream haben, während ich das Ganze laufen lasse. Und aus diesem Grund kann ich Shims verwenden. Was ich nämlich machen kann, ich kann wie ein Kuckuck einem Vogel ein fremdes Ei ins Nest legen. Ich kann sagen, liebes .NET, in Wirklichkeit wird die Debugger-API verwendet, lieber .NET Test Runner, wenn jemand kommt und FileStream verwendet, dann verwendest du nicht FileStream, ist definiert in MS CoreLib und System, DLL, dann verwendest du nicht das, sondern dann verwendest du einen Shim, den ich dir vorgebe. Der zieht ihm quasi die Originalimplementierung weg und steckt eine andere Implementierung, die ich vorgeben kann, rein. Stellt euch vor, euer Data Access Code, der verlangt irgendeine Data Table, die zurückgibt, die könnt ihr in Memory, im Mock Object, im Test zusammenbauen. Und damit brauche ich keine Datenbank mehr. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Wir werden dafür einen weiteren Fake hinzufügen, aber dieses Mal Hardcore. Wir machen nämlich ein Fake Assembly für System. Ja, auch das geht. Ich sage gleich dazu, ihr seht, ihr habt hier ein MS CoreLib und System Fakes bekommen. Das wollt ihr jetzt nicht kompilieren. Also ihr wollt schon kompilieren, ist okay. Aber hier bekommt ihr verdammt viele Objekte raus, wenn ich das kompiliere. Da geht er nämlich wirklich durch und macht für jede Klasse, die er irgendwie shimmen kann, und das sind verdammt viele, für jede Klasse baut er einen eigenen Typ und ihr könnt ihn shimmen. Aber das wollen wir in diesem Fall nicht tun. Stattdessen werde ich fertige Konfigurationsdateien verwenden, nämlich die beiden. Die ziehe ich jetzt hier einfach mal rüber. Yes, replace, yes to all. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ich habe hier gleich den richtigen offen. Die Stubs, die haben wir vorher schon besprochen, die lasse ich weg. Die Shims sind, auf die ich hinaus will. Hier sage ich, bitte keine Shims generieren, außer exakt für den Typ FileStream. Und dieses Rufzeichen heißt hinten genau für den Typ FileStream. Nicht für alle Typen, die irgendwo im Namen FileStream drinnen stehen haben, sondern genau für den Typen, der den Namen FileStream hat. Okay? Wenn ich das jetzt implementiere, dann kann ich das Gleiche auch für Windows Azure Storage, Microsoft Azure Storage, wie es jetzt heißt, machen. Das heißt, Blob Store, genau das gleiche Prinzip. Ich möchte gerne so tun, als wäre Azure da. Ich möchte Azure mocken. Add Fakes Assembly. Und dann werde ich auch hier, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, die Konfiguration einfach, die Konfiguration einfach rüberziehen. Jawohl. Und das ist auch nichts anderes als Cloud Blob Container, Cloud Block Blob und Cloud Blob. Diese drei Typen schimme ich an der Stelle. Für die im Publikum, die sich mit Azure auskennen, Azure Storage schon mal verwendet haben, sollte das genauso vertraut sein wie FileStream für alle anderen. Okay, wenn ich das Ganze jetzt bilde, dann bekomme ich wiederum hier ein paar Fakes Assemblies und wir schauen uns in diesem Fall das, wo habe ich unser FileStream? MS CoreLib hier Fakes Assembly im Object Browser an. Im Object Browser entdecken wir, dass wir jetzt an dieser Stelle ein System.io.fakes haben. Und wenn ich hier reinschaue, dann sehen wir hier FileStream, aber nicht FileStream, sondern Shim FileStream und Shim FileStream.allInstances. Damit kann ich zum Beispiel angeben, schauen wir uns das All Instances mal an, das seht ihr sicher. Ich kann an dieser Stelle zum Beispiel sagen, das hier, NameGet. Ich kann sagen, wann immer irgendjemand auf irgendeiner Instanz von FileStream den NamePropertyGetter aufruft, dann rufst du nicht die Originalimplementierung auf, sondern gibst du das zurück, was ich dir gebe. Wisst ihr, was man damit auch machen kann? So Dinge wie DateTime.today, DateTime.now und ähnliche Dinge schimmen. Ich kann also datumsabhängige Logik beispielsweise auf diese Art implementieren. Habt ihr das schon mal gehabt? So Business-Logik, die genau am 29. Februar sich anders verhalten soll als an allen anderen Tagen. Ja, das ist das Schönste der Welt. Datetime.today, 29. Februar, alles gut und ihr könnt die Business-Logik damit testen. So, jetzt haben wir diese Fakes und ich habe diesen letzten Unit-Test für den heutigen Vortrag auch vorbereitet. Das ist nämlich mein Stream-Manager-Test. Der ist nämlich auch etwas härter. Ihr könnt ihn ja danach lesen. Lasst mich das mal kompilieren, schauen, ob alles gut geht. Jawohl, der geht gut. Und ich möchte euch an dieser Stelle den FileStreamManager-Shimmed-Load-Test, ein furchtbarer Name, den möchte ich euch kurz zeigen. Er ist relativ einfach zu verstehen. Hier müssen wir so einen Shims-Kontext anlegen. Dieser Shims-Kontext heißt, hier drinnen innerhalb dieses Usings wird geschimmt. Hier sind wir Kuckuck und legen jemanden ein fremdes Ei ins Nest. Als nächstes habe ich hier die Klasse, die ich euch gerade gezeigt habe, nämlich die Shim-File-Stream verwendet, um den Konstruktor zu shimmen. Ich sage also, wenn irgendjemand sagt New File Stream, dann gehst du bitte nicht in New File Stream rein, sondern gehst in diese Methode. Ich injecte einen alternativen Konstruktor für File Stream. In diesem Fall bekomme ich sogar das zugrunde liegende Objekt als Parameter hier übergeben, wenn ich da reinschaue, das ist mein FileStream-Objekt, das ist nämlich das, wo standardmäßig die Calls hinmarschieren und dann kann ich hier eine alternative Implementierung angeben und ich tue nichts anderes, als statt dem Original FileStream-Object aus dem Konstruktor ein geschimptes FileStream-Objekt zurückgeben und bei diesem geschimpten FileStream-Objekt schimme ich die ReadAsync-Methode, damit er nicht auf die ReadAsync-Methode vom FileStream losgeht, sondern auf meine ReadAsync-Methode und die macht wieder nichts anderes, als mein In-Memory-Sample-Board zurückgeben. Frage.
Was bedeuten denn die ganzen Unterstriche bei den Parametern?
Ah, okay. Hat nichts mit Unit-Testing zu tun. Das ist einfach eine Namenskonvention. Du kannst auch hinschreiben Dummy 1 bis Dummy 5. Diese Underscores zeigen einfach einem Leser des Codes bei Lambda-Ausdrücken, dass ich nicht interessiert bin an dieser Variable. Es ist egal, was hier reinkommt. Aber es ist im Endeffekt nur eine Variable, du kannst sie nennen, wie du sie nennen willst. Das ist alles. Nur eine Namenskonvention. Nachvollziehbar, wie diese Shims funktionieren? Ja, und dann kann ich natürlich dieses Ding mal laufen lassen und wenn alles gut geht, dann sollten diese Dinge auch tatsächlich gut gehen. Dieses File Stream Manager Shimmed Load Test und es funktioniert tatsächlich, obwohl ich zoome hier ein wenig rein, obwohl der Boardname hier Dummyboard ist und bitte vertraut mir, auf meinem PC gibt es keine Datei, die Dummyboard heißt. Es gibt sie wirklich nicht, wir schimmen das Ganze weg. Man kann das noch auf die Spitze treiben. Man kann das so weit treiben, ich habe das hier exemplarisch gemacht, dass man sich den Quellcode von beispielsweise dem Azure Storage SDK ansieht. Den gibt es ja, der ist ja Open Source. Und dann kann man den Shim noch weiter unten ansetzen. Ich kann also zum Beispiel sagen, ja, lieber Test, du darfst ruhig durch den Azure Storage SDK durchgehen. Nur dann, wenn dieser Storage SDK im Hintergrund den HTTP Web Request, das ist ein REST Service, was da passiert, wenn der den HTTP Web Request wegschickt und dort dann ein Begin-Get-Response-Async aufruft, dann gehst du nicht wirklich übers Netzwerk und machst den REST-Request, sondern dann, ja, und das ist in diesem Fall etwas komplizierter, weil das Ergebnis ist ja asynchron und muss hier noch mit einem MD5-Hash versehen werden und lauter so Zeugs. Schaut euch den Code an, wenn ihr Interesse habt, das ist jetzt nur mehr vom Prinzip her. Aber was ich damit rüberbringen will, ist, stellt euch vor, ihr schreibt einen Unit-Test für euren Code und dieser Code verwendet im Hintergrund REST-Services. Damit könnt ihr den HTTP Web Request shimmen und so tun, als wäre der Service da, obwohl es gar nicht da ist. Und was ist die Konsequenz? Die Unit-Tests werden besser isoliert. Die Unit-Tests sind brutal schnell. Wir reden hier über wenige Millisekunden, weil die ja nie wirklich zum Netzwerk hingehen. Und schnelle Tests bedeuten häufiger ausgeführte Tests, bedeuten höhere Softwarequalität und so nebenbei Geldersparnis. Denn wenn ihr es so macht wie wir, dass ihr eure Applikation zu 100% in der Cloud bildet, mit Visual Studio Online, dann müsst ihr für jede Minute Build zahlen. Ihr zahlt den Build nach Minuten und die Tests, die fallen rein in dieses Minutenkontingent. Und dann macht es einen Unterschied, ob euer Unit-Test 2 Stunden dauert oder 10 Sekunden. Das ist bares Geld. Das könnt ihr euch ausrechnen, was das Ganze kostet. Ich hoffe, diese 60 Minuten Wirbelwind, ich wollte, dass euch nicht langweilig wird und ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich hoffe, es war für jeden und jede was dabei. Vielleicht da oder dort ein Tipp bei den Basics oder jetzt vielleicht Neugierde auf die Shims und die Stubs. Ich hoffe, es waren kurzweilige 60 Minuten und ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Teilnahme, für die rege Teilnahme an diesem Talk. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Konferenz. Wenn es noch Fragen gibt, kommen Sie einfach zu mir. Ich bin auf jeden Fall noch ein paar Minuten hier und beantworte das sehr gerne. Viel Spaß noch auf der Konferenz. Danke fürs Kommen.